Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Radpods. Ich bin mit Norman hier um, wie spät ist es? 8:32 Uhr, was ist los, Norman?
Ja, wir haben uns heute gedacht, wir treffen uns mal früh. Ja? Der frühe Vogel fängt den Wurm, ja? Und haben aufgrund der zeitlichen Verschiebung eigentlich auch was anderes geplant, aber wir mussten nochmal umdisponieren und deswegen treffen wir uns heute früh hier um 8:30 Uhr.
Wir führen unsere Serie zur Kommunalwahl fort. Mit wem sprechen wir denn heute?
Ja, mit wem reden wir heute? Heute ist bei uns Frank Stiele, der für die CDU, für den nächsten Stadtrat kandidiert. Er ist selber Polizist in der Polizeiinspektion Magdeburg, Kriminalkommissar, 34 Jahre alt und seit 2019 Vorsitzender der Jungen Union in Magdeburg und kandidiert eben für den Stadtrat. Er ist auch schon im Stadtrat aktiv als sachkundiger Einwohner für die CDU im Ausschuss Kommunales und Recht. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Soweit nicht.
Ja. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen.
Hallo. Ich oute mich gleich mal anfangen, dass ich der Grund bin, warum wir heute so früh zusammenkommen müssen, aber ich freue mich, dass wir es hinbekommen haben.
Ja, also die SPD hat es auch geschafft, das so früh in den Morgen zu schieben. Es scheint an den Großparteien zu liegen.
Genau, ich habe mal Frühzeit.
Gut, steigen wir mal ein. Du bist ja heute, habe ich es richtig gesehen, bist mit dem Fahrrad hergekommen, ja?
Ja, ist nicht ganz richtig. Ich bin mit Scooter hergekommen tatsächlich.
Oh, mit Scooter.
Es war eigentlich sogar angedacht, ganz, ganz passend zum Thema, wirklich mit Fahrrad herzukommen. Habe dann aber festgestellt, dass mein eigentliches Fahrrad bei mir im Keller von einem anderen Fahrrad, was ich extra für einen Wahlkampf beschafft habe, dass das da eingebaut wurde. Und ich habe dann befunden, das wird jetzt zeitlich ein bisschen schwierig, das noch freizumachen.
Wie bist du normalerweise so in der Stadt unterwegs? Mit welchem Verkehrsmittel so?
Also es ist total gemixt. Aktuell ist es wirklich so, dass ich vornehmlich mit dem Scooter unterwegs bin. Und den hatte ich mir irgendwann vor 2 Jahren mal privat beschafft, weil ich festgestellt habe, als ja die Öffentlichen denn aufgekommen sind, dass ich die doch regelmäßig nutze. Ansonsten in den Sommermonaten auch selbst regelmäßig mit dem Fahrrad. Und in den Wintermonaten in der Regel, je nach Witterung, denn mit der MVB.
Ja, nachdem wir geklärt haben, wie du durch die Stadt unterwegs bist, was sicherlich für den einen oder anderen schon überraschend ist, weil der den Podcast hört, damit nicht rechnet, ist die Frage, was ist motiviert dich, in die Politik zu gehen? Also was ist deine Motivation zu sagen, ich gehe in den Stadtrat und möchte mich ehrenamtlich für Magdeburg einsetzen?
Da muss ich an der Stelle beinahe ein bisschen ausholen. Ich bin erstmalig mit dem vorpolitischen Raum schon in der Schule in Kontakt gekommen. Das war so die beinahe klassische Laufbahn, sage ich mal, Klassensprecher, stellvertretender Schulsprecher und so weiter. Und im Rahmen von einem Studium, was ich mal vor der Polizei begonnen hatte, was ja nicht ganz so erfolgreich war, hatte ich hier mal im Landtag ein Praktikum absolviert bei einer Abgeordneten. Und da bin ich dann natürlich wirklich unmittelbar mit der Politik in Berührung gekommen und habe da festgestellt, okay, Also die Politik, sie ist schlichtweg nicht wegzudenken. Unser ganzes demokratisches System, unsere Gesellschaft, die baut darauf auf. Und bin da aber zugleich auch mit der anderen Seite in Kontakt gekommen, natürlich auch, was man vorher schon privat kannte, dass viele Leute sich von der Politik distanziert haben, aus mehreren Gründen, seien es Fragen der Generation, seien es Fragen der politischen oder gesellschaftlichen Ansichten. Und auch ich kann mich davon natürlich nicht freimachen, dass ich auch heute noch sage, Politik ist häufig sehr, 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 sehr schwierig, auch in der Kommunikation nach außen, was Verständnis durch den Bürger angeht. Und ich habe aber seinerzeit für mich, also 2014 war das mit diesem besagten Praktikum vor 10 Jahren jetzt, habe ich für mich befunden, ich möchte da nicht nur meckern, auch wenn ich es natürlich immer noch tue, sondern ich würde auch eigentlich ganz gerne selbst einen Teil dazu beitragen und ja, im Prinzip nicht nur an der Sache mitarbeiten, sondern auch vor allen Dingen in die andere Richtung funktionieren, den Leuten, die man im Bekanntenkreis hat, in der Nachbarschaft, wie auch immer, dass man denen transportiert, okay, Politik ist darauf angewiesen, dass sie nicht nur abgelehnt wird, sondern dass der Bürger, wie alle, auch wenn er nicht die Zeit hat, sich in einer Partei zu engagieren oder in einer Vereinigung, dass die Politik da auf Rückkopplung und vor allen Dingen auch auf Akzeptanz angewiesen ist.
Also hat dir der KAB jetzt auch, also der Ausschuss für Kommunales und Recht jetzt schon mehr Lust gemacht, noch mehr in den Stadtrat zu gehen, also selbst ein Mandat zu ergreifen?
Ja.
Oder eher so ein Abstecker, das kann ja auch sein.
Ich gestehe zu, dass die kommunale Ausschussarbeit häufig, wie es unser Fraktionsvorsitzender sagt, nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Aber ja, also inhaltlich auf jeden Fall. Also ich habe für mich gemerkt, auch wenn man da dicke Bretter bohrt und häufig Diskussionen sehr langwierig sind, auch bei mir berichtet wurde, dass der KRB da häufig noch der angenehmere Ausschuss ist, hat es auf jeden Fall mich bestärkt, dass ich das weiterverfolgen will und auch jetzt nicht aus Bequemlichkeit sage, okay, ich ziehe mich da doch weiter zurück.
Ja, da wir jetzt schon so im Stadtrat drin sind, ne, wollen wir natürlich auch so ein paar Fragen stellen, die uns als interessieren und auch viele unserer Zuhörer. Ihr Kollege, also nicht ganz Kollege, weil er ist ja schon Stadtrat, Herr Schuster hat in der Ratssitzung am 4. April die Aussage getätigt, von mir aus lassen Sie uns vor jeder Schule Zebrastreifen und Tempo 30 einrichten. Ja, also als Wunsch. Auch im Wahlprogramm wird davon gesprochen, dass gezielt Geschwindigkeitsbegrenzungen eingesetzt werden sollen. Das Problem ist die derzeit rechtliche Situation. Die gibt den Städten ja nicht die Möglichkeit, dies autonom bestimmen zu können, also frei entscheiden zu können, weil sie da auf der Bundesebene gebunden sind. Und die Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes ist im Bundesrat ja aufgrund des Widerstandes der CDU-Länder gescheitert. Und die Frage ist, wird man auch von der Seite der CDU Druck ausüben auf die Landes- und auf die Bundesebene, dass diese Veränderung oder Novellierung des Straßengesetzes kommt, dass die Städte es alleine entscheiden können?
Ja, also es ist natürlich immer schwierig, als einzelner Kandidat oder als einzelnes Parteimitglied zu sagen, was jetzt die CDU machen wird, weil bei uns natürlich die Meinungen auch sehr auseinandergehen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es in den Reihen der jüngeren CDU, dass es da auf jeden Fall Leute gibt, die Druck ausüben auf, also ich, der Fairness halber, es gehört dazu jetzt nicht verkehrs- oder radspezifisch, sondern generell, dass wir zum einen eine Mobilitätswende natürlich brauchen und zum einen, wie wir die in der konkreten Sachlage draußen denn in den Kommunen denn umsetzen. Also wie ist Verkehr quasi erlebbar für den einzelnen Bürger unmittelbar? Und hier bei uns im Kreisverband kann ich sagen in Magdeburg, dass ich einer von denen bin und auch viele von meinen JU-Mitgliedern, die darauf pochen, dass die Stadt fahrradfreundlicher werden muss. Wir geben das ja an unseren Kreis weiter. Wir haben natürlich hier in der Stadt jetzt die schöne Situation, dass wir für die Landesebene 4 direkt gewählte Abgeordnete haben, die es natürlich auf Landesebene schon mal mitnehmen können. Und wir haben jetzt keinen direkt gewählten CDU-Mann, aber wir haben Tino Sorge natürlich trotzdem weiterhin vor Ort, der da auch dementsprechend regelmäßig von uns Anliegen vorgetragen bekommt. Was dann letzten Endes daraus gemacht wird, kann ich nicht sagen. Ich stehe aber natürlich der Sache zu, dass vielleicht das Thema Radverkehr jetzt in der CDU nicht die oberste Priorität genießt.
Aber um es konkreter zu machen, du hast gesagt, ihr habt jetzt 4 Abgeordnete im Landtag, die ihr konkret anspricht. Habt ihr denn schon mal gesagt, wann hört denn diese Blockade endlich auf? Bei der Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes Sachsen-Anhalt enthält sich aktuell noch, weil ja die Regierung da geteilt ist. Die FDP hat uns im Interview gesagt, an ihnen liegt es nicht. Die SPD hat gesagt, an ihnen liegt es nicht. Dann muss ja irgendwie, kann ja vielleicht nur noch die CDU übrig sein. Und dann habt ihr auch als Kommunale, es geht ja um kommunale Themen, vielleicht mal den Druck, dass ihr sagt, liebe Landesebene, setzt das doch jetzt endlich um. Das ist wichtig, damit wir hier auf kommunaler Ebene tatsächlich Politik für die BürgerInnen machen können, weil die wollen ja teilweise diese Geschwindigkeitsreduzierung, die wollen Tempo 30 vor Ort haben.
Kurze Antwort auf die Frage, ob wir es schon getan haben. Nein, haben wir nicht. Aber ist auf jeden Fall was wir in Zukunft mehr forcieren wollen. Und wir hoffen auch, dass das durch den... Also man redet ja immer vom Generationswechsel in der Politik. Also seit ich denken kann, gab es schon immer einen Generationswechsel, immer denn, und er musste immer denn kommen. Und merkwürdigerweise ist er denn, in 5 Jahren kommt er denn. Und man will ja nicht zu schlecht über die eigene Partei reden. Also es gibt immer mal wieder...
Ach, du darfst ja alles sagen, was du möchtest.
Es gibt natürlich immer wieder mal, also in den verschiedensten Gremien innerparteilich bei uns, wo wir auch nicht nur mit unserer Partei zusammenkommen, sondern auch mit der Ratsfraktion. Und gerade im letzten Jahr entsinne ich mich da an ein Treffen, wo wir diverse Sachen angesprochen haben, die mit dem Verkehr zu tun haben. Da ging es auch konkret um Zebrastreifen auch unter anderem, aber auch Fahrradverkehr. Und jetzt will ich nicht sagen, dass das nicht ganz so euphorisch aufgenommen wurde, wie man sich das wünscht, aber also das, was ich schon meinte, man hat gemerkt, das ist nicht das Ur-CDU-Thema und ich hoffe, dass der Generationswechsel jetzt peu à peu dann doch langsam mal kommt und das muss ich mir auch selbst auf die Fahnen schreiben, natürlich würde ich dann auch ein bisschen mehr Druck aufbauen müssen, also das gehört zur Ehrlichkeit dazu.
Das ist schon mal eine interessante Beobachtung aus der Partei heraus. Wir nehmen es tatsächlich auch mal so wahr. Wir waren ja häufiger auch schon mit CDU-Leuten im Kontakt, also dass wir auch bei CDU-Versammlungen mal eingeladen wurden. Man feststellt, die Basis scheint irgendwie schon doch weiter zu sein bei der CDU, als es die aktuelle Umsetzung ist.
Ich kann mich da an Meetings erinnern, aus denen ich verwirrt herauskam, wo ich vorher wusste, ich gehe zur CDU und danach rausgegangen bin und mir dachte, also ich musste jemanden fragen, ob ich wirklich bei der CDU war und musste auch öfters überprüfen, dass das die CDU bin, bei der ich da sitze, weil wir auch sehr überrascht waren, muss man dazu sagen, was aber auch unsere Ansicht, glaube ich, bestärkt. Es ist unabhängig vom Parteibuch oder was man wählt, im Endeffekt Radfahren tun am Ende alle auch, ja, weil sie fahren nicht nur mit dem Auto durch die Stadt oder gehen als Fußgehende durch die Stadt, sondern sind auch mit dem Rad unterwegs. Was uns zum nächsten Frage bringt. Wir haben da so eine kleine Quizfrage. Und zwar hast du, es gibt sowas, das nennt sich den Modal Split, also die Verteilung der Verkehrsarten in einer Stadt. Ja, und das wird gemessen. Und unsere Frage ist, schätz mal, wie die Verteilung ist. Also was wir in Magdeburg an Autoverkehr haben, an Radverkehr, an Fußverkehr und ÖPNV.
Innerstädtischen Verkehr. Und die Zahlen beziehen sich auf 2018. Es tut mir leid, die neuen kommen erst Ende dieses Jahres.
Ja, ich kenne offen gesagt nicht mehr die Zahlen von 2018. Es ist wirklich, ich müsste es jetzt überschlagen, es ist ja auch wirklich von der Zeit abhängig, ob man nur vom Fußverkehr redet oder vom ganzen Tag gemessen, okay, dann...
Also ein bisschen mehr, also konkret, vielleicht hilft Ihnen das zur Einordnung. Also das macht die TU Dresden, die befragt mehrere Haushalte und die müssen dann eintragen, wie waren sie unterwegs. Das ist, glaube ich, ein 4-Wochen-Zeitraum, ja, bin genau. Ich ganz sicher. Aber
genau, und dann wird gemessen, wie die Leute sich durch die Stadt bewegen.
Ja, und muss kurz gegenfragen, kommt eine neue
hin? Heute, dieses Jahr, Ende des Jahres, also wenn du dann im Stadtrat sein solltest, bekommst du Ende des Jahres eine Information von der TU Dresden oder von der Stadt und da sind die neuen SRV-Zahlen, heißt das dann drin.
Die beziehen sich auf das letzte Jahr dann?
Auf das letzte. Okay, dann bevor ich die Frage beantworte, bin ich schon mal sehr gespannt drauf, weil es von mir auch immer so eine Grundhaltung ist, ich sage, dass vieles von dem, was wir Politik machen, nicht nur wir als CDU, sondern alle Parteien, dass da viel zu viel auf Bauchgefühl und innerer Überzeugung beruht und nicht auf Faktenlage. Und das werde ich mir mal vormerken, dass ich mir das mal näher angucke auf jeden Fall. Ja, aber um jetzt zur eigentlichen Frage zu kommen, schwierig. Also ich würd beinahe sagen, im Autoverkehr, also wir beziehen auch die Leute ein, die Bus durchfahren, die nicht
hier wohnen. Also der innerstädtische Verkehr, das heißt diese 10 Kilometer, die sich innerhalb der Stadt bewegen.
Aber also egal, ob du jetzt das Äußere mitrechnest oder das Innere, die Zahlen unterscheiden sich nicht so groß. Okay. Also das hat jetzt keinen großen Einfluss.
Der Autoverkehr steigt doch nochmal, also außerstädtisch.
Dann könnt ihr mich gleich eines Besseren belehren wahrscheinlich, aber ich würde unterstellen wahrscheinlich Autoverkehr so Richtung 35%. ÖPNV bisschen darunter. 30, dann sind wir bei 65, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das ist immer als Polizist nicht so einfach, sonst hätte man ja Mathe studiert. Damit will ich nicht sagen, dass nur Leute, die Mathe studiert haben, Mathe können. Das ist völliger Quatsch. Und dann sind wir bei 65 und der Rest wird sich dann aufsplitten auf ÖPNV und...
ÖPNV hast du schon mit 30. Du hast jetzt... mach mal Rad und Fuß.
Wird sich dann aufsplitten auf die anderen beiden.
Also bleiben 35?
Ja, bleiben 35. Ich würde sagen... 20 Fuß, 15 Rad, aber jetzt auch wenn ich es schon sage, klingt es schon falsch. Also das ist, ich bin gespannt, wie ist die Auflösung?
Aber so schlecht ist es gar nicht von den Zahlen her. Der motorisierte Individualverkehr, den du mit 35% geschätzt hast, liegt bei 38% im innerstädtischen Verkehr. Also das war einer der nächsten Werte, oder?
Ja, das war schon ziemlich gut.
Ja, das war ziemlich gut. Der öffentliche Nahverkehr, der ist leider halt nur halb so groß. Der ist nicht 30%, sondern nur 14%.
Schade.
Fußverkehr hast du mit 20, liegt bei 28% und Radverkehr mit 15 liegt bei 20% im innerstädtischen Bereich.
Das war überraschend gut schon.
Also es ist schon nah dran an der Realität. Ja, also da gab es deutlich größere Ausreißer.
Ich glaube, die einzigen, die den ÖPNV realistisch eingeschätzt haben, waren die Linken. Also glaube ich, wissen wir ja.
Genau, weil es ihr Thema ist, weil sie genau die Zahlen wussten. Ja,
Norman hat noch eine zweite Quizfrage. Das ist die etwas gemeinere. Das fanden zumindest bisher alle anderen.
So. Ja, also so gemein ist sie ja gar nicht. Du weißt ja, wo wir gerade sind. Wir sind gerade am ADFC-Büro am Hundertwasserhaus. Ja. Da dieser gelbe Punkt. Also vor uns liegt jetzt eine Karte. Und hier hinten ist ein roter Punkt drauf, so zur Orientierung. Hm. Das ist die Fröbelstraße in Stadtfeld. Und die Aufgabe ist folgende. Du triffst vor unserem Büro ein 10-jähriges Mädchen mit dem Fahrrad, die dich nach dem Weg zur Fröbelstraße fragt. Hm. Ja, und die Frage ist, wo würdest du sie langschicken? Also wo sollte sie langfahren, deiner Meinung nach? Und auf was sollte sie achten? Auf dem Weg.
ja, auf jeden Fall nicht durch die große Diesdorfer Straße zu fahren, wo man ja auf der Straße fährt, immer noch als Fahrradfahrer, ungesichert, oder relativ ungesichert. Ich nehme es mal kurz. Ja, ich bin zwar die Strecke selbst schon häufiger gefahren. Ja, das deckt natürlich. Da darf ich sie noch erweitern in Richtung der Halberstädter Straße. Ja, okay. Ja, ich würde tatsächlich, stand jetzt so traurig es klingt, ich würde in Richtung der, wenn wir hier sind, ich würde sie über den breiten Weg derzeit schicken. Jetzt hat man ja das Glück, dass der Hasselbachplatz in dem Sinne mal nicht so viel Autoverkehr stattfindet, jetzt gerade aufgrund der Baustellensituation, über die Halberstädter Straße, denn durch ein Glacis und genau. Und dann würde ich vermutlich sagen, durch die Liebknechtstraße und dann rechts weg. Das wäre so für mich jetzt als Ab- und An-Fahrrad und Scooter oder Langfahrer der Weg, den ich wählen würde, wo ich sagen würde, da habe ich jetzt auch am meisten Fläche, wo ich am wenigsten mit dem motorisierten Einzelverkehr in Kontakt komme. Aber
wenn das Kind fährt, ist 10 Jahre alt. Also wir sind ja bei dir, was das Thema angeht. Hier oben Hasselbachplatz ist aktuell relativ ruhig. Da ist eine Umleitung ausgeschildert. Das dürfte aber alles halbwegs gehen. Die Frage ist, wenn sie aus der Glasie über die Maybachstraße in die Liebknechtstraße fährt, wie wäre denn dein Hinweis zur Liebknechtstraße?
Weil ich glaube mich zu erinnern, dass da keine Radinfrastruktur ist, die das Kind nutzen könnte.
Ja, dann stelle ich die Gegenfrage. Wo ist jetzt in Magdeburg die durchgängige Radinfrastruktur, wo ich sagen könnte, da kommt man nicht mit dem motorisierten Einzelverkehr in Kontakt? Das wird bei der Strecke schwierig.
Ich glaube, wir erreichen den Punkt, der Kern der Übung war. Also, ja, hast du vielleicht was, wenn du jetzt auf diese Strecke gucken würdest, wo du sagst, wenn ich im Stadtrat bin, würde ich was an dieser Streckenverbindung vielleicht optimieren, wo du jetzt gerade drüber nachgedacht hast. Westring war ja auch also ein mutiges Erlebnis, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall machen würde, wäre, wenn ich hatte ja schon die große Diesdorfer Straße angesprochen, da gab es ja auch vor einigen Monaten, also vor einigen, ist auch gar nicht so lange her, da gab es ja, glaube ich, weiß nicht, ob ihr da dann beteiligt wart und von den Grünen dieses...
Das war von der SPD.
Ich rede nicht mal vom Antrag, ich rede von dieser Aktion mit den Tetrapacks,
die... Das war von den Grünen die Aktion, ja.
Von den Grünen die Aktion.
Wir haben als ADFC in Radkultur das auch schon 2019 mal gemacht, haben einen roten Teppich ausgerollt und eine Protected Bike Lane aufgebaut.
Ah, okay. Sehr gut. Da finde ich immer, weil, also Ich habe es vorhin nicht erwähnt, ich habe natürlich auch ein Auto und ich fahre von Zeit zu Zeit auch mal Auto, wenn es dann halt einfach nicht anders geht. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich über die große Diesdorfer Straße fahre, wo ja der aufgezeichnete Fahrradweg ist, der ja der Bezeichnung Fahrradweg quasi, also die das ad absurdum führt, sind wir uns, glaube ich, einig, dass viele Autofahrer entweder... Also, dass sie wahrscheinlich einfach nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Man kann darauf achten, wenn man dort in den Rückspiegel schaut, wenn man bewusst auf der Straße fährt und Leute biegen hinter einem ein, sie fahren kurz auf dem Fahrradweg, dann stehen sie hinter der Ampel, also an der Ampel hinter einem und gucken, tatsächlich bleiben stehen, bis man wieder anfährt. Und dann ab der Ampel fahren sie plötzlich auch neben dem Fahrradweg. Und hat es ja gesehen bei dieser Aktion, wo dann plötzlich tatsächlich baulich etwas da gewesen ist, was ja eigentlich gar nicht so groß war, weil es waren busgefüllte Tetrapacks, dass dort schon auch die Leute, die sich dort beteiligt haben an der Aktion, gesagt haben, sie fühlen sich viel, 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 viel sicherer. Mhm. Und das wäre zum Beispiel was, wo ich rangehen würde, wo ich sagen würde, da könnte man als Stadt, könnte man unbürokratisch schnell etwas herbeiführen, tatsächlich, wenn man das denn wollen würde, wollen sie ja immer die
Beschlossen Lebensjahr ist auch. Es tatsächlich sogar im Januar im Stadtrat beschlossen worden, dass dort eine Protected Bike Lane hinkommen soll.
Es sind viele Sachen beschlossen, die auf die Umsetzung warten. Und
Tränen in den Augen. Ich habe gerade,
also ich muss dazu sagen, ich saß in den Meetings nach dem Beschluss, also ich weiß mehr, ich würde mich freuen, wenn es so unbürokratisch gehen würde, wie wir uns das alle wünschen.
Ja, also ja, klar, ich noch Ausschreibung und sowas alles und dann natürlich was immer die Aussage ist, die ich schon bei diversen anderen Sachen, die jetzt nichts mit Radverkehr zu tun hatten, erlebt habe. Aber ja, also die Stadt hat ja geplant, dort in 5 Jahren Maßnahmen XY zu machen. Bis dahin schieben wir es auf, weil da fassen wir die Straße ja sowieso an. Das sind dann immer so die Fallstricke dessen. Aber also das wäre eine Maßnahme, die ich bin jetzt so zugegeben in Unkenntnis, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt hatte, also meine politischen Schwerpunkt ist auf jeden Fall nicht die Verkehrspolitik, also es ist interessant, wie wir heute zusammenkommen als Runde. Und wo ich mich hinterklemmen würde, dass das zeitnah umgesetzt wird auf jeden Fall, also da den Druck auf die Verwaltung aufrechterhalten und natürlich auch in anderen Maßnahmen gucken. Das nächste, was ich machen würde, weil wir hier auch vor allen Dingen im Bereich der, also bei der Strecke, weil wir sind ja hier in Stadtfeld gewesen, auch wenn Stadtfeld jetzt nicht mein Wahlbereich ist, mich würde mal interessieren, ob die Stadt Lösungsvorschläge hat für diese ganzen Verbindungsstraßen von der Liebknechtstraße zur Großen Diesdorfer, die ja alle häufig sehr eng sind, mit links und rechts Autos geparkt und trotzdem der motorisierte Individualverkehr in beide Richtungen fließt. Ob es da irgendwelche Lösungsvorschläge gibt. Also ich habe es schon in anderen Städten erlebt, die haben bei einer ähnlichen Bebauung gesagt, okay, da sind ja viele Straßen recht dicht beieinander, man denkt mal über Einbahnstraßenregelungen nach. Das macht zumindest den Verkehrsfluss ein bisschen übersichtlicher. Das wäre was, wo ich drüber nachdenken könnte. Und natürlich genauso im Bereich der Innenstadt, was jetzt formell mein Wahlbereich ist. Wir haben ja doch einige Straßen, die sehr, sehr viel Gehweg haben, der sehr, 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 sehr breit ist. Wo ich jetzt sage, als Radfahrer, wenn ich da langkomme, finde ich häufig die Verteilung ein bisschen ungünstig von Gehweg zu Radweg, ob man da nicht das günstiger ausschildern kann, eindeutiger machen kann, ob man tatsächlich einen Radweg schaffen kann und nicht Fußweg für Radverkehr frei, was ja für alle Verkehrsteilnehmer eine gewisse Gefahr birgt. Das wären so die Themen, die ich denn angreifen würde. Aber nochmal dazu, ich bin nicht vornehmlich der Verkehrspolitiker, also ich würde das wahrscheinlich innerfraktionell ansprechen und mal auf den Weg bringen, aber die Vorkämpfer dafür wären vermutlich andere, das muss man auch sagen.
Ja, das bringt mich gleich zur nächsten Frage, die ein bisschen anschließt. Du hast ja schon doch sehr, sehr progressive Sachen zum Radverkehr gesagt. Die CDU hat das aber eigentlich schon lange im Wahlprogramm gehabt. Also ich habe mir mal angeguckt, was so die letzten 10 Jahre in eurem Wahlprogramm stand. Da stand eigentlich immer, wir wollen Radverkehr ausbauen. 2019 hieß es, mit Blick in die Zukunft ist eine konzeptionelle Auseinandersetzung mit stärkerer Fahrradnutzung und verbesserter Wegeführung notwendig. Gehwege und Radwege müssen punktuell ausgebaut und saniert werden und so weiter. Und trotzdem hat die CDU im Stadtrat immer wieder gegen Radverkehrsprojekte gestimmt, also die strukturelle Radverkehrsförderung abgelehnt wurden von der CDU, die Einplanung eines Weges zum Humanwissenschaftscampus auch abgelehnt wurden. Also du hast ja schon gerade angedeutet, da gibt es vielleicht andere Strömungen in der CDU, die aktuell eher für diese Ablehnung gesorgt haben. Jetzt sitzt du nicht hier als Verkehrspolitiker, aber wie würdest du denn vielleicht denn darauf Einfluss nehmen, dass die CDU nicht wieder blockiert beim Radverkehr, sondern doch auch eher progressiver ist und vielleicht das umsetzt, was du sagst, ist eher bei der Jungen Union ein Thema?
Ich glaube, das Problem ist eher daran, dass es bei, also ohne jetzt, also man will ja auf keinen mit Finger zeigen, da ist nicht eine Person alleine dran schuld. Wir haben häufig gerne mal das Problem, wie bei vielen anderen Parteien und auch noch bei vielen anderen Themen, wenn es dort entweder verkehrspolitische Sprecher gibt oder die Fachpolitiker und man tritt an die heran mit einem Anliegen und einem Lösungsvorschlag, der nicht der eigenen Vorstellung entspricht oder aber ein Stück weit dem entgegenläuft, was vielleicht in den letzten Jahren gemacht wurde. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit es wird viel Politik nach Bauchgefühl gemacht, häufig überall, nicht nach Faktenlage. Das ist meine Auffassung, dass bei denen das Gefühl entsteht, man will die persönlich angreifen oder deren Arbeit der letzten Jahre schlecht machen, was ja nicht der Fall ist. Und dann passiert es schon mal, dass da mit Schaum vor dem Mund diskutiert wird. Und immer wenn mit Schaum vor dem Mund diskutiert wird, dann verhärten sich einfach Fronten. Dann erreicht man Gesprächspunkte, wo das Prinzip einfach auch dem Standpunkt verharrt wird und Sachen abgelehnt werden. Und auch da, das gehört immer dazu, wenn man über die eigene Partei redet. Ich gucke jetzt nicht jede Stadtratssitzung, dafür ist es denn doch einfach auch zu viel. Was übrigens auch anstrengend. Ja, was ein schöner Punkt wäre, hat jetzt nichts mit Radverkehr zu tun, aber wo man mal drüber reden könnte, wie kann man die Ratsarbeit quasi gestalten, dass sie für den normalen Bürger zugänglicher wird, dass man sich nicht durch zweimal 8 Stunden Ratssitzung quälen muss, aber das ist ein anderes Thema. Aber auch ich gestehe zu, ab und an, wenn ich mal reingeschaltet habe und dann ist doch mal, bin ich nicht bei Sicherheitsthemen gelandet, die für mich halt mein hauptpolitisches Thema sind, sondern bin doch mal beim Thema Radverkehr hängen geblieben, dass da doch der eine oder andere Stadtrat auch von uns Sachen gesagt hat, die sehr, sehr gruselig gewesen sind und wo ich auch für mich schon wusste, okay, das wird nichts mit moderner Verkehrsinfrastrukturentwicklung, sondern da immer, wenn man jetzt vorschlägt, wir müssen was für einen Radverkehr machen oder aber auch für Fußgänger, die sind ja auch Verkehrsteilnehmer logischerweise, dass da immer die Auffassung da war, wir wollen dem Autofahrer, der ich wie gesagt auch bin und auch ich fahre jetzt nicht ungern Auto, dass immer erstmal die Auffassung da war, man will dem Autofahrer was wegnehmen. Und man kommt gar nicht über diese Schwelle rüber zu erklären. Es geht nicht darum, den Autofahrer aus wegzunehmen, sondern es geht darum, quasi für alle Verkehrsteilnehmer das Verkehrsgeschehen sicherer und attraktiver zu machen. Und das ist halt die große Hürde, wo man rüberkommen muss. Und jetzt kann ich das individuell nicht einschätzen. Es hat ja auch nichts mit Alter zu tun. Also einige Leute sind was jünger und sind schon sehr lange im Stadtrat. Einige Leute sind was älter und sind sehr kurz im Stadtrat. Und genauso sind einige Leute älter und sehr lange im Stadtrat. Ja, dass da halt es darum geht, die Meinung durchzudrücken und nicht mehr diskutieren zu wollen, um gucken, wir kriegen das beste Ergebnis raus, sondern quasi diskutieren zu wollen, um die eigene Position durchzudrücken.
Ich versuche mal ein Destillat draus zu machen. Also es wird wahrscheinlich kein einfacher Weg, dass es sich jetzt komplett ändert. Du wirst versuchen, an deiner Rolle, bin ich wahrscheinlich so eine moderierende Rolle, so versuchen, ein bisschen dafür zu werben, dass die Fronten nicht so verhärtet sind.
Genau, weil das, was ich schon meinte, ich bin nicht vornehmlich der Verkehrspolitiker. Ich betrachte es wirklich hauptsächlich aus der Rolle des Bürgers, der hier wohnt. Und natürlich auch ein Stück weit als Polizist, auch aus einer beruflichen Perspektive. Aber ich kann letzten Endes auch bloß das lesen, was denn die TU Dresden war es, glaube ich, zum Beispiel mal gewesen. Wenn die was bringen, das kann ich denn natürlich lesen. Aber ich bin zum Beispiel denn auch in Unkenntnis dessen, haben wir ja auch schon gemerkt, was denn vielleicht mal vor Zeitraum X verkehrspolitisch beschlossen wurde. Also das deswegen beschränkt es sich bei mir auf die moderierende Rolle und das Anstoßen von Themen und wahrscheinlich in dem Bereich das konkrete Durchboxen müssten denn andere machen. Auch da hoffe ich natürlich, dass da junger, frischer Wind reinkommt. Altersunabhängig, sondern frischer Wind im Sinne von vielleicht Leute, die mal einen neuen Ansatz verfolgen und da auch gewillt sind, vielleicht wirklich auf Faktenbasiertes zurückzukommen und nicht auf Bauchgefühl.
Neue Ideen für die CDU-Fraktion. ihr schreibt ein Wahlprogramm, ja, jetzt ist im aktuellen, nicht mehr in dem alten. Ihr wollt Magdeburg zu einer fahrradfreundlichen Stadt machen. Kannst du vielleicht in 2, 3 Sätzen mal runterbrechen, was ist für die CDU eine fahrradfreundliche Stadt? Also was macht die aus dem Kern?
Im Kern ist eine fahrradfreundliche Stadt auch eine freundliche Stadt für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Also wir wollen, dass jeder Verkehrsteilnehmer sicher am Straßenverkehr teilnehmen kann. Und wir haben auch für uns den Anspruch, was man zwar sicherlich vor jeder Wahlperiode sagt, aber dass wir jetzt in der vor uns liegenden Wahlperiode auch möglichst viel umsetzt und wir dabei möglichst viele Bürger mitnehmen können. Und vor allen Dingen, dass nicht für uns im kleinen Kämmerlein entscheiden, sondern dass wir nach Möglichkeit auch in der kommenden Wahlperiode für das Thema Verkehrsinfrastruktur, dass wir da eine möglichst breite Öffentlichkeit mit reinziehen zur Meinungsbildung.
Ja, wo du gerade ansprachst, es ist immer gut, auf Fakten Entscheidungen zu treffen. Wir hatten ja diesen Beschluss zum Ratentscheid schon angesprochen. In diesem Entscheid steht klar drinne, was die Stadt tun soll. Dort steht zum Beispiel drin, dass die Stadt im Jahr 15 Euro an Eigenmitteln pro Einwohner und 15 Euro Fördermittel in den Radverkehr investieren soll und auch darüber den Stadträten, die das ja überwachen müssen sozusagen, jedes Jahr Rechenschaft ablegen soll. Ja, und die Stadt hat das auch getan. Leider lässt die Stellungnahme oder die Information sozusagen mit den Zahlen sehr viele Fragen offen, weil wenn man sich das anguckt als Bürger oder eben auch als Stadtrat, stellt man fest, da unten steht sowas drin wie 36 Euro pro Einwohner investiert die Stadt Magdeburg in Radverkehr. Ja, um mal eine Vergleichszahl zu haben, Kopenhagen hat in 2023 18 Euro pro Einwohner investiert, also da gibt es so eine gewisse Unstimmigkeit, ja. Die Frage ist, hast du das Gefühl, wenn du reinguckst, dass viel für Radverkehr getan wird in dieser Stadt? Also wenn du das jetzt so beobachtest über die letzten 5, 6 Jahre?
Ja, 5, 6 Jahre ist ein gutes Stichwort. Also ich würde mich jetzt schwer tun, tatsächlich was zu benennen, wo sich in den letzten 5, 6 Jahren für den Radfahrer was geändert hat. Außer, dass man jetzt wieder am Willy-Brandt-Platz unter den Bahnhofsbrücken durchkommt. Also die Antwort ist nein. Also ich will nicht ausschließen, dass die Stadt das Geld wirklich ausgibt und qua ihrer Definition. Aber wenn, sollte man, wie schon gesagt, als Stadtrat, der darüber wacht, sollte man vielleicht mal mit der Stadt ins Gespräch kommen, wie das denn jetzt, also ich kenne das nicht, ich habe es nicht vorliegen, aber wie das jetzt konkret ausgegeben wird. Also wenn es jetzt dafür ausgegeben wird, irgendwelche Broschüren zu erstellen oder sowas, sage ich mal. Denn,
das sind schon konkrete Bauvorhaben,
okay, die in der Liste stehen. Ja, also die Frage, also um es für dich nur ein bisschen zu kontextualisieren, also die Liste hatte mehrere Iterationen. Die erste hatte signifikante mathematische Fehler, in der die Excel-Punkte nicht zum, also in der ersten Spalte nicht zur zweiten Spalte passte. Das war schon sehr interessant. Und da stehen auch Projekte drin, also Umgestaltung des Nikolaiplatzes beispielsweise, ja, wo dem Radverkehr...
Umfeld der Hyperschale und solche Sachen werden dem Radverkehr zugerechnet. Also wenn man da ein bisschen reinguckt, dann stellt man schon fest, dass man vielleicht den einen oder anderen Punkt hat, über den man mal sprechen muss, ob das die Zielrichtung war.
Die konkretere Frage wäre noch, also du hast gerade schon gesagt, Stadtrat als Kontrollgremium, wie würdest du denn im Stadtrat versuchen, das besser zu kontrollieren, damit man tatsächlich mal einen Überblick bekommt, realistische Zahlen bekommt und eine vernünftig strukturelle Abarbeitung der Prioritäten im Radverkehr hinkriegt.
Also für mich selbst, und das wäre auch mein Wunsch eigentlich an alle anderen, also an diejenigen generell, die zum nächsten Stadtrat dazugehören. Das ist eine Sache, die ich jetzt erlebt habe im Ausschuss für Kommunalrechts- und Bürgerangelegenheiten, zum einen. Zum anderen als jemand, der aus dem öffentlichen Dienst kommt. Man kennt natürlich auch Leute bei der Stadt und kommt mit denen ins Gespräch. Jetzt weiß ich nicht, wie diese Fehler zustande gekommen sind, die angesprochen wurden. Aber der Fairness halber, also der Stadtrat überflutet auch die Stadt mit Anfragen und ich will nicht ausschließen, dass auch meine Fraktion gerne viele, viele Anfragen an die Stadt stellt, was gut ist, das ist die Kontrollfunktion tatsächlich, aber wenn man Anfragen stellt, dann sollte man gucken, dass sie möglichst genau sind und nach Möglichkeit, dass man nicht dreimal im Jahr eine Anfrage stellt, die quasi das gleiche Thema anfasst, sondern dass man die Stadt in eine Lage versetzt, quasi also Anfragen ordentlich zu bearbeiten, dass diese Fehler nicht geschehen. Wenn ich, also es gibt ja Fraktionen, die haben über 200 Anfragen in der letzten Legislatur an der Stadt gestellt, zusätzlich zu den Anträgen, die noch da drauf kommen. Und ich glaube, wir müssten auch tatsächlich im Bereich irgendwie um die 200 liegen, wo ich als jemand aus dem öffentlichen Dienst sage, wenn so eine Flut auf mich zukommt, irgendwann gerate ich auch an Belastungsgrenzen. Und deswegen Kontrollfunktion proaktiv ausüben, Anfragen, wenn man sie hat, die auch auf jeden Fall stellen, aber möglichst konkret und nicht dreimal zum Thema, die unterschiedlich formuliert sind, wo dann genau solche Fehler passieren können.
Wie würdest du es denn machen? Also die Anfrage ist ja eigentlich das Kontrollmittel der Stadträte. Wir haben ja Anfragen, die sind seit, ich glaube, 500 Tagen oder länger inzwischen unbeantwortet, also obwohl das eigentlich eine Kurzfrist ist. Welche Kontrollmittel würdest du denn benutzen, wenn nicht die Anfrage?
Ja, also das kam jetzt falsch rüber. Ich will sie schon nutzen, aber halt nicht inflationär. So, weil das, denn auch wenn ich es inflationär mache, auch das übrigens was ich jetzt als Bürger das Gefühl habe, nicht als jemand der Politiker ist, wenn denn diese Anfragen beantwortet werden, es fehlt mir häufig ein Verständnis dafür, was jetzt die Fraktionen genau damit anfangen. Also ich habe häufig aus meinem Ausschuss das Gefühl, dass da werden ja auch durchaus mal Anfragen besprochen. Die werden dann da besprochen, dann wird mal kurz in dem Ausschuss, dann werden die armen Vertreter von der Stadt, die das ja über sich ergehen lassen müssen, die werden dann kurz mal fertig gemacht und dann ist es das gewesen. Und also wenn das der Weg ist, dann brauche ich auch keine Kontrollfunktion. Also ich muss dann tatsächlich, wenn ich denn mal Antworten habe, die richtig sein müssen, es muss ich dann in konkrete Anträge oder konkretes politisches Handeln ummünzen. Und das habe ich derzeit, muss ich stehen nicht so häufig. Nicht, dass ich es gar nicht habe, aber das ist stark verbesserungswürdig.
Also würdest du sagen, aus einer Anfrage sollte ein Antrag folgen? Oder ich habe es noch nicht, also die Frage ist tatsächlich, wir haben ja das Problem aktuell, das bringt so ein bisschen auch in die nächste Frage rein. Du hast geschrieben, du möchtest Verwaltung modernisieren als einen deiner Schwerpunkte. Wie würdest du vielleicht nicht nur Verwaltung modernisieren, sondern auch diese Zusammenarbeit mit Stadt und Verwaltung, dass die Kontrolle tatsächlich funktioniert? Also im Radverkehr, dass wir in die Umsetzung kommen, Beispiel. Im Radverkehr ein Beispiel, du kannst jetzt auch abstrahieren, wenn du sagst, das hilft dir vielleicht ein bisschen.
Also ein ganz, ganz zentraler Punkt von aktueller Verwaltungsmodernisierung, den Begriff gibt es ja auch schon seit den 70er Jahren,
ist... Sind wir ja schon in der modernen Verwaltung.
Das ist die Modernisierung 4.0 oder 5.0 wahrscheinlich mittlerweile, ist natürlich aktuell Transparenz. So. Also ich denke mal vieles von dieser Anfrageflut, die Stadt über sich ergehen lassen muss, also die Mitarbeiter der Stadt, würde sich ja in Wohlgefallen auflösen, wenn Verwaltungshandeln transparenter wäre. So. Also jetzt am konkreten Beispiel, wenn die Stadt jetzt sagt, okay, wir haben hier diese 36 Euro und da sind auch irgendwie die Gestaltung der Hyparschale ringsrum, wo ich jetzt sage, ja gut, also die findet ja so oder so statt. Ob das nur ein ureigenes Geld für Thema Radverkehr ist, finde ich dann doch sehr fragwürdig. Wenn sowas nicht nur irgendwo aufgelistet wird, sondern wenn sowas auch proaktiv in der Transparenz nach außen getragen wird, also wenn es dort quasi auch Kampagnen gäbe von der Stadt, wenn sie sagen, hier ist ein städtisches öffentliches Infoportal, ihr müsst euch nicht durch ein Ratsinfosystem klicken und wo ihr die Namen, die Drucksachennummer habt und Feuer frei und ihr habt faktisch keine strukturierte Suchfunktion, da wäre das schon mal eine Möglichkeit, weil wenn es so eine Transparenz gibt, dann würden weniger Leute auf die Stadträte zukommen, weil die Einzelnen sind, die so wirklich proaktiv nachfragen können, weil auch das ist was schon berichtet wurde, dass ja Bürgeranfragen bei der Stadt jetzt häufig, also jetzt nicht komplett versanden oder so, aber dass die häufig schon sehr stiefmütterlich behandelt werden. Und also das wäre was, wenn es um Geld geht, dass es möglichst genau öffentlich dargestellt wird, damit würden wir die Belastung auf allen Seiten verringern, weil irgendwann wird die Stadt es sowieso machen müssen, in der Transparenz das herstellen, wofür das Geld ausgegeben wurde. Und wenn es dann halt nach Monaten oder Jahren für eine Anfrage durch irgendeinen Stadtrat ist, der dann unzufrieden ist mit den Zahlen, der dann nochmal nachfragt und nochmal nachfragt und nochmal nachfragt. Und das wäre zum Beispiel was, wo ich sage, Verwaltungsmodernisierung greift da auch positiv auf Thema Verkehrspolitik durch.
Ja, also wir würden uns darüber freuen. Wir können das auch nachvollziehen, weil das Ratsinformationssystem ist ein Quell der Freude, wenn man da drin sucht. Es gibt ja Verbesserungsansätze aktuell. Wir gucken mal, weil ich glaube, als Normalsterblicher kann es sein, dass man auf dem Weg ist, zu verstehen, da drin sie irgendwo verloren geht.
Zumindest demnächst eine Open-Data-Schnittstelle geben
dafür. Ja, genau, mal gucken. Vielleicht findet sich das in was. Der Punkt ist der, eine Sache, die von auch beschlossen ist, leider immer noch nicht umgesetzt ist, ist so ein Thema, was uns auch immer wieder umtreibt. Es werden ja einige Dinge neu gebaut in dieser Stadt. Und immer wenn diese Dinge gebaut werden, steht man danach da und gerade wenn man aus Radverkehrssicht drauf guckt man manchmal ein wenig erstaunt, was man da gebaut hat. Ja, also dann sind wieder mal Ampelmasten, die in irgendwelchen Radwegen stehen, am Namaschkeplatz oder solche Dinge. Ja, man kennt das ja. Und ein Inhalt des Ratentscheides war eben, dass es einen Radverkehrsbeauftragten oder eine Radverkehrsbeauftragte gibt, die sich das wirklich anguckt und bei allen Themen immer auch das Thema Radverkehr mit auf dem Schirm hat. Derzeit, also die Stelle ist beschlossen, die Stelle ist aber immer noch nicht besetzt im Endeffekt. Und die Frage ist, wie sieht es von Ihrer Seite aus? Halten Sie die Stelle für sinnvoll? Würden Sie sich dafür einsetzen, dass die Stelle kommt?
Ja, wieder auf den kalten Fuß erwischt. Jetzt weiß ich zugegeben nicht, ob da, wenn die Stelle beschlossen ist, ist da ein finanzieller Rahmen beschlossen, wie die ausgestaltet wird im Jahr?
Ja, den finanziellen Rahmen beschließt du ja theoretisch jetzt mit dem Haushalt. Also wenn du jetzt im Stadtrat wärst, würdest du am Ende des Jahres eine Liste vorkriegen, die wird ja jetzt schon erarbeitet und da steht dann die Stellenposition entweder drin oder sie steht nicht drin. Und aktuell steht sie nicht drin, für dieses Jahr ist sie auf der Streichliste, also falls mal neue Haushaltsmittel frei werden würden, dann würde man es machen. Das ist natürlich relativ unrealistisch, in der Mitte des Jahres, wenn ich jetzt anfange, die Haushaltsmittel freizugeben und die auszuschreiben, dann wird die dieses Jahr nicht mehr besetzt. Das ist mir ja ganz klar.
Ja, okay. Sehr gut, das war jetzt die Frage, die mir nicht gewahr gewesen ist, ob er quasi im letzten Haushalt schon drin war oder nicht in irgendeiner Art und Weise. Ich sag mal jetzt aus der Hüfte geschossen, ja, tatsächlich, weil wir haben eine Hasselbach-Managerin, die letzten Endes auch eine Beauftragte ist für die Interessen Hasselbachplatz. Wir haben, theoretisch habe ich mir sagen lassen, einen Baustellenmanager in der Stadt, aber jetzt auch namentlich nicht kenne. Also ich habe das ein bisschen flapsig formuliert. Ich will nicht sagen, dass der einen schlechten Job macht oder sowas. Einfach nur, ich bin noch nie mit ihm in Kontakt gekommen. Und auch dafür gibt es was. Und ich denke, da sind, zumindest wie wir uns hier sitzen, da sind wir uns einig, dass im Radverkehr was getan werden muss. Bei mir sind halt die Beweggründe auch aus beruflicher Sicht eher Sicherheitsaspekte tatsächlich. Natürlich, also letzten Endes, ich weiß gar nicht, ich setze mich zum Beispiel auch dafür ein, dass es ein Ehrenamtkoordinator gibt in Zukunft. Das hat es bei uns, glaube ich, gar nicht ins Kommunalwahlprogramm geschafft. Das ist eher so ein persönliches Thema von mir. Es hilft einfach, in dem Fall für Fahrrad, wenn man Leute hat, die sich ausschließlich damit beschäftigen, die auch bei der Stadt irgendwo angedockt sind natürlich und die dann letzten Endes auch vor allem genau das da machen können, bei mir gesagt wurde, ein Stück weit eine Vermittlerrolle in dem Bereich, dass die natürlich einen Einblick haben, okay, was sind denn überhaupt die Möglichkeiten der Stadt, wo gerät die Stadt auch aus ihrer Leistungsfähigkeit heraus selbst einfach an ihre Belastungsgrenze, weil auf dem Papier ist natürlich immer alles schnell skizziert, wie man es machen kann, aber wenn man bedenkt, was in der Planung reinfließen muss, in der Ausschreibung, was in Deutschland ein sehr, sehr leidiges Thema ist, je nachdem, wie groß die Gesamtmenge ist, was da ausgegeben wird. Aber grundlegend ist die Antwort ja. Also ich würde mich schon dafür einsetzen. On Detail, da ich, wie gesagt, in dem Thema nicht so drin stecke, müsste man mal gucken, wie man es denn konkret macht. Aber das, also ich würde mich da nicht sperren.
Ich sehe schon, zum nächsten Haushalt bei den Antworten aller Kandidaten bisher einen Änderungsantrag zum Haushalt, dass der Radverkehrsbeauftragte oder die Radverkehrsbeauftragte reingeschrieben wird. Mal schauen. Also falls die Verwaltung sie nicht schon selbst drin hat, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn dir vor.
Vielleicht überraschen sie uns ja.
So, kommen wir mal zu einem, ich würde schon fast sagen, das ist nicht nur ein CDU-Thema, es ist schon ein Thema, das die CDU auch in den letzten Jahren häufig nochmal vorgehalten hat. Es hat es auch wieder in ein Wahlprogramm geschafft, die dritte Elbquerung. Wir haben ja in Magdeburg traumatische Erfahrungen mit Großbauprojekten, die dann auch dazu führten, dass man sich zum Radverkehr mal anhören musste. Ja, Radverkehr ja ganz wichtig, aber erst müssen wir den Tunnel fertig bekommen. Und ach, dann müssen wir jetzt auch noch den Strombrückenzug fertig bekommen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt die dritte Elbquerung auch in den nächsten 5 Jahren weiterverfolgen, wie wollt ihr sicher gehen, dass dann nicht wieder genau die Antwort ist, ja, Radverkehr, aber nach der dritten Elbquerung.
Ja, also dritte Elbquerung ist tatsächlich auch ein Ur-CDU-Thema, was wir schon seit Jahren bespielen. Und da bin ich auch voll und ganz dafür, das sage ich, wie es ist, aus mehreren Aspekten. Trotz allem sage ich, es ist immer einfach, das hier zu sagen, wenn man hier sitzt, natürlich darf alles andere nicht hinten runterfallen, weil, denn es ist immer leicht. Man kann sich immer die Themen vom Leib halten mit der Aussage, wir können es uns jetzt nicht leisten, weil wir gerade irgendwas anderes haben, was relevant ist. Ich sag mal so, warum die dritte Elbquerung nicht in Fahrrad- oder Verkehrspolitik mit einbeziehen? Je nachdem, wie weit im Süden die denn kommt. Auch der Süden macht ja nicht so viel Spaß, wenn man da mit dem Fahrrad unterwegs ist. Warum sagt man nicht, okay, wenn wir da eh eine nächste Großbaustelle planen, dann sind wir da auch proaktiv mit einer Verkehrsplanung, die natürlich auch Radfahrer.
Siehst du nicht die Gefahr, dass das ganz viele Ressourcen bindet? Also könnte ich nicht, also wir machen mal jetzt ein bisschen einen Vergleich auf mit den mehreren Millionen, die da reinstecken, dann könnte ich wahrscheinlich die Magdeburgs-Radwege völlig vergolden und ich hätte die Planungskapazitäten und also die Manpower, die ich da reinstecken müsste, könnte ich doch fast alle Radwege in Magdeburg in zumindest einen brauchbaren Zustand bringen.
Ich glaube, für das Geld, ich glaube, die Zahlen, die im Raum stehen, sind irgendwas zwischen 0,5 und 1 Milliarde Euro, glaube ich, die der Spaß kostet. Also das ist ja das, was durch den Raum geistert. Ich glaube, damit könnte man wirklich alles vergolden.
Ah, und das ist genau der Punkt. Also ja, man könnte sagen, da könnte man wahrscheinlich die Radwege auf den modernsten Stand mitbringen, europäischen Vergleich sogar. Aber es trifft auf alles zu. Also man kann immer sagen, wenn ich mir das Projekt spare, kann ich davon XY machen. Also wenn ich mir das Projekt sparen würde, dann könnte ich sagen, ich könnte alle städtischen Kitas und Schulen in den modernsten Zustand versetzen, was nötig ist, ohne Frage. Und genauso könnte ich sagen, ich könnte, wenn wir die Autofahrer betrachten, könnte man sagen, wir könnten alle Straßen, die stellenweise auch sehr gruselig sind in der Stadt, könnten wir alle Straßen in modernsten Zustand versetzen. Es ist leider Gottes nicht so, dass man sagt, okay, wir setzen Mittel frei und schanzen die einem Thema zu.
Aber, genau. Aber da ist doch der Punkt, an dem man reden muss. Ne? Das, was du hier gerade beschreibst, ist, also es gibt Radwege, die sind nicht im guten Zustand, es gibt Fußwege, die sind nicht im guten Zustand und es gibt Straßen, die auch in einem mitleidenswerten Zustand sind, was die Nutzung angeht. Und da muss man sich ja schon die Frage stellen, bringt die dritte Elbquerung so viel mehr, dass es okay ist, sozusagen die restlichen Sachen dafür liegen zu lassen? Wäre es nicht besser, die bestehende Infrastruktur zu erhalten, zu ertüchtigen und den heutigen Gegebenheiten anzupassen, anstatt wieder ein Projekt zu machen? Und ich glaube, wir sind uns alle einig am Tisch. Wir haben das erlebt bei allen beiden anderen Großbauprojekten. Wenn wir heute von 500 Millionen bis 1 Milliarde reden, wissen wir, was das Endergebnis ist. Ja, also wenn wir uns tief in die Augen gucken. Und das ist vielleicht die Frage, die im Raum steht, ob der Nutzen der dritten Elbquerung so groß ist für die Stadt, dass es rechtfertigt, dann bei anderen Dingen nicht weiter zu investieren, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. Also es ist ja nicht so, dass die Stadt irgendwie einen Druckautomaten hat oder so, wo sie das Geld druckt, sondern wir können ja den Euro nur einmal ausgeben.
Und vor allem die Personalressourcen nur einmal, also der Arbeitstag wird ja nicht...
Ja, so ein Punkt, natürlich innerlich für sich betrachtet, völlig richtig und könnte man so wenig widersprechen. Werde ich aber zugleich sagen, jetzt komme ich doch zum Widersprechen. Da kommt bei mir auch ein Stück weit, muss ich gestehen, der Polizist durch, der auch sicherheitspolitisch primär denkt. Weswegen ich als Polizist eine dritte Elbquerung super fände. Wir haben in der jüngeren Vergangenheit dann doch auch nach 80 Jahren haben wir die Erfahrung gemacht, dass immer mal wieder Teile der Innenstadt gesperrt werden, weil doch mal noch irgendwelche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg auftauchen. Und es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir zum Beispiel beide Elbbrücken gesperrt, so die aus Elbisch führen. Da sage ich zum Beispiel Sicherheitsaspekt, was wenn da drüben jetzt, klar, wir haben die Pfeifferschen Stiftung und sowas, aber das ist halt ein Krankenhaus, was auch schnell ausgelastet sein kann. Was wenn wir da drüben irgendwelche Notfälle haben, wo Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei. Also wir Polizei finden wir zum Beispiel von den reinen Standorten Ostelbisch gar nicht mehr statt. Wir haben alle Standorte geschlossen. Wir sind ja jetzt lediglich hier am Hassel präsent natürlich. Wir haben noch einen zentralen Einsatzdienst in der Leipziger und im Norden halt von Magdeburg. Ja, was wenn da die Hütte brennt? Wir haben eine Lage wie vor ein paar Tagen, wo wir einen großen Polizeieinsatz haben und gerade sind beide Brücken gesperrt. Da sag ich, da ist mir eine dritte Elbquerung tatsächlich aus dem Sicherheitsaspekt heraus sehr, sehr lieb. Und ich sage, man gibt viel Geld aus und ich habe ja auch genickt bei der Aussage, wir wissen, was es im Endeffekt kosten wird. Das will ich damit sagen, also wenn man da so ein Megaprojekt plant, dann bin ich auch der Meinung, dass im mittelbaren und unmittelbaren Umfeld dort auch tatsächlich Verkehrsinfrastruktur mit eingeplant werden sollte, die zu ertüchtigen und zu modernisieren und neu zu denken. Aber da bin ich tatsächlich durch und durch CDU, also da würde ich nicht von abrücken von der dritten Elbquerung, da bin ich relativ...
Naja, aber der Punkt ist ja der, sagen wir es mal so... Es gibt ja, du hast das ja so schön beschrieben, man muss ja sich jede Seite mal anhören und gucken, wie man das löst, weil ich glaube, die Probleme, die du beschreibst, habt ja nicht nur Magdeburg, also wir haben ja da nicht einfach eine geografisch total besondere Situation. Ich glaube, wenn man in andere europäische Städte alleine guckt, wird die Ausgangssituation eine ähnliche sein und vielleicht guckt man mal dahin, wie man da das Problem gelöst hat, weil... Ich habe da so ein paar Vorstellungen, wie man das zusammenbringen kann, ohne dass man da 500 Milliarden ausgibt.
Ja, okay, dann würde ich sagen, nicht ausraten lassen. Also ich für den Falle des Wahlerfolges, dann verspreche ich als CDUler, ich komme wieder und wir reden da ganz intensiv drüber. Und ich also wirklich, wenn es da eine Datenlage wirklich gibt, eine belastbare, dann in dem Fall gerne her damit.
Ja, dann können wir auch gerne mal über das Sicherheitskonzept und Katastrophenschutz und sonstiges. Das wäre dann ja auch nochmal relevant in dem Fall, aber wir atmen aus, dann sind da drin. Eine Elbquerung. Die bauen sie sonst gleich noch, glaube ich.
Ja, ja.
Kommen wir mal tatsächlich zum Thema, was gesagt, das ist dein Schwerpunkt. Sicherheit und Ordnung. Ihr stellt ja sogar den Ordnungsbeigeordneten. Das ist CDU vorher lange Zeit in SPD-Hand gewesen, jetzt in der Verantwortung von Ronny Krug als CDU-Beigeordneter. Das Thema Falschparken ist eins, das uns immer häufiger begegnet. Also ganz häufig bekommen wir die Meldung, Radweg ist mal wieder zugeparkt, Fußweg ist mal wieder zugeparkt, egal wo es ist. Und jetzt schreibt ihr in eurem Wahlprogramm ja auch von, ich glaube, sowas aus dem 2019er, ihr hättet Verkehrssünde häufiger durch Trollen disziplinieren wollen. Bisher schien mir das in den letzten 5 Jahren nicht so die CDU-Leitlinie gewesen zu sein beim Thema Falschparken. Wie stehst du denn dazu?
Ja, da habe ich wiederum zum Beispiel eine abweichende Wahrnehmung, muss ich ganz klar gestehen. Also ich wohne hier auch in der Innenstadt und beziehungsweise, ich noch anders, ich saß gestern mit unserem Ordnungsbeigeordneten zusammen und Thema, ich glaube Brunnerstraße hat er, glaube ich, gesagt oder sowas, Da hat er natürlich gesagt, ja, also es ist jetzt nicht so, dass er seinen Leuten vom Ordnungsamt verbietet, da lang zu gehen oder sowas.
Also er hat schon im Stadtrat klar gesagt, es gibt eine bestehende Absprache mit den BürgerInnen, dass nicht kontrolliert wird.
Okay, das hab ich dann nicht gehört.
Aber die steht noch von seinem Vorgänger im Amt, aber er hat wiederholt, dass die besteht.
So, und also ich, da hat er zum Beispiel gestern nichts mehr von gesagt, deswegen natürlich... Er wird seinen Leuten schon anweisen, es alles Verwaltungshandeln, alles mit Augenmaß machen. Und das entschuldigt das Falschparken nicht. Und zugleich kam auch das Thema auf, um eine Lanze für die Polizei zu brechen, dass da wohl ein Trupp von unseren Kollegen denn durchgerauscht ist und fleißig...
Das hat uns auch überrascht, muss ich zugeben, dass das die Polizei getan hat.
Und ich bedenken könnte, dass das so jetzt wieder relevant geworden ist. Aber nein, Spaß beiseite. Also hier, ich kann jetzt wirklich, also ich erlebe als Autofahrer das, was ich als Bürger wahrnehme. Ich erlebe die Innenstadt. Ich nehme es so wahr, dass hier tatsächlich ein recht großer oder ein hoher Kontrolldruck da ist. Ist meine subjektive Wahrnehmung. Die wird bei wem anders, wird die anders sein. Gestehe ich der Sache auch völlig zu. Genauso habe ich es natürlich auch schon erlebt, wenn ich durch das Stadtfeld zum Beispiel fahre des Nächtens und ich sehe halt, ach ja Mensch, also zwischen entweder, wenn ich gerade im Auto sitze, zwischen mir, dem Gehweg und der Hauswand kommt eine recht große Reihe an Autos und da sind natürlich jetzt keine Obi-Belege dran in dem Zusammenhang. Ja, woran liegt es? Also nachts arbeitet natürlich das Ordnungsamt nicht, um das zu machen. Die Polizei hat andere Aufgaben.
Ich glaube, tagsüber ist, wenn ich über die Niesdorfer Straße auch zu Fuß gehe. Ich kann darauf wetten, dass auf dem Fußweg mindestens ein Auto steht.
Würde ich jetzt nicht ausschließen. Also, Kontrolldruck muss nicht nur innerstädtisch, sondern muss auch darüber hinaus, muss wahrscheinlich mehr erhöht werden. Das ist natürlich immer eine personelle Frage, das muss man sagen. Wir haben vorhin über Haushalt geredet. Damit ich einen hohen Kontrolldruck habe, muss ich immer viel Personal haben. Das muss ich mir leisten können.
So eine Ordnungswidrigkeit. Also mit der Novellierung davor war es ja auch so, dass das jetzt Parken auf Radwegen mit einer Behinderung, das bringt schon auch wieder ein bisschen Geld in die Kasse. Also die Arbeitsstunde ist finanziert, glaube ich.
Bringt es. Und also, oder wenn ich so herangehen würde, ja. Aber ich gehe ja quasi als Staat, wenn ich in dem Bereich handle, immer davon aus, okay, ich sanktioniere das. Und die Sanktionierung, die dient ja primär nicht, den Bürger zu bestrafen, sondern sie dient ja primär quasi, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen. So, und jetzt stelle ich natürlich einmal Leute ein, die ich natürlich nicht von jetzt auf gleich wieder entlassen kann, was ja auch sozial wirklich völlig unverantwortlich wäre.
Hast Angst, dass Magdeburg jetzt, zu effektiv jetzt ist mit den Kontrollen, die Leute ja nicht mehr in den Falsch packen, um die Stellen zu finanzieren. Interessanter Ansatz.
Ich sage, ich gehe vom Optimalfall aus. Und jetzt sage ich, ich verdopple wirklich den Ordnungsdienst in dem Zusammenhang oder verdreifache, vervierfache ihn, stelle stadtweit einen hohen Kontrolldruck her. So, und plötzlich habe ich dann in 2, 3 Jahren, sind wir so erfolgreich, dass kaum noch jemand falsch parkt. Dann habe ich trotzdem die Leute da, die ich weiter bezahlen muss. Also da gibt es verschiedene Probleme. Nicht nur, dass jetzt muss das Haushaltsmittel da sein, sondern das ist nicht ganz so einfach. Das geschehe ich dem Ordnungsamt und dennoch sicherlich der Haushaltslage zu. Aber nichtsdestotrotz, also wir sind uns einig, das muss weniger werden. Und natürlich aber, das sage ich auch als Autofahrer, natürlich sind wir als Stadt auch in der Pflicht, dann irgendwo Parkfläche auch bezahlbar zu schaffen. So, also ich zum Beispiel, ich habe hier, wo ich in der Innenstadt wohne, ich habe einen Anwohnerparkausweis direkt. Ich habe direkt Anwohnerparkplätze vor der Tür. Mhm. Und das macht es für mich als Anwohner schon mal einfach. Ich sage, da wird zum Beispiel auch, die sind stark begrenzt tatsächlich. Und selbst wenn ich das habe, also es gibt Tageszeiten, da kann ich es faktisch vergessen. Ja, und das entschuldigt das jetzt nicht, dass ich mich über Nacht auf den Gehweg stelle. Aber auch da müssen wir natürlich nachbessern. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, wenn alles Hand in Hand geht und wir ÖPNV und Radverkehr attraktiver machen, dann gibt es vielleicht weniger Leute, die sagen, wir brauchen jetzt ein Auto. Und zugleich müssen wir uns aber auch bewusst machen, wir können den Leuten jetzt nicht verbieten, ein Auto zu kaufen. Also wenn die ein Auto kaufen wollen, dann steht ihnen das zu. Und das Thema müssen wir ganzheitlich anfassen. Also natürlich, wir müssen mehr kontrollieren, wir müssen es minimieren, dass falsch geparkt wird. Und zugleich müssen wir aber auch es ermöglichen. So, weil wenn ich jetzt hier in Richtung des Hasebachplatzes gucke, das Thema Haselbachplatz und Radverkehr ist ja ein eigenes für sich wahrscheinlich, da kann man ja 2, 3 Stunden drüber reden. Und da hat man ja generell verloren aktuell im Haselbachplatz, egal welcher Verkehrsteilnehmer man ist. Wenn man Fußgänger ist, dann mit der Außengastronomie, die da stattfinden muss, weil wenn ich die nicht habe, dann können die Gastronomen zusperren in den Sommermonaten schon auch, muss ich faktisch als Fußgänger auf den, ich nenne es mal Radweg, ausweichen. Also diese faktische, wir haben mal ein bisschen Steine dazwischen gelegt, zwischen die beiden Bereiche des Gehweges, muss ich darauf ausweichen. Die Radfahrer fahren dort natürlich sehr schnell heran und die Radfahrer wiederum haben dann Probleme, weil da irgendein Lieferverkehr auf den Wegen da parkt. Also wie häufig habe ich mich geärgert, wenn ich morgens zur Arbeit unterwegs bin. Auch da wieder beinahe völlig egal, welches Verkehrsmittel ich nutze, außer die Straßenbahn. Und ich ärgere mich, dass da Lieferverkehr kreuz und quer steht. Und es aber zugleich der Fairness halber irgendwie nicht so richtig anders geht, weil keine...
Man könnte ja theoretisch Kurzparkzonen einrichten, beispielsweise, auf dem man 15 Minuten ein- ausladen kann. Dann haben wir in der Innenstadt, ich glaube, bist du bewusst, ich glaube, die Parkhausdichte in der Innenstadt ist die höchste, die wir in ganz Magdeburg anbieten können.
Ja, wir haben das kürzlich bei der letzten, vorletzten, einen von beiden, KRB, da kam das Thema kurz auf. Also KRB ist ja nicht der primär zuständige Ausschuss dafür, logischerweise. Und da kam das Thema auch auf, wie man das dort macht. Und dann hatte bloß mal jemand von der Stadt, der hat das vorbereitet, der hat das mal kurz skizziert, ja, wenn wir das machen, wie vorgeschlagen. Das würde erstmal nichts an der konkreten Situation ändern, weil diese Kurzzeitparkplätze, die wären mehr oder minder fast exakt da, wo die Leute jetzt fälschlicherweise auf dem Gehweg parken. Also es würde für den Verkehrsfluss der Fußgänger und der Radfahrer, für den wieder der Vorschlag gewesen ist.
Aber wenn ich den Parkplatz wegnehme und daraus einen Kurzzeitparkplatz mache, dann ändert sich ja, also wie landet der vom Fußweg?
Ach so, dann war jetzt ein Kommunikationsfehler. Ich dachte, dass da jetzt quasi, weil so wurde das dort angesprochen, von jemandem, der das eingebracht hat, dass Kurzzeitparkplätze quasi in Richtung des Gehweges reingerückt werden sollen. So, da ist natürlich jetzt, das ist denn blödsinnig. Könnte man natürlich machen. Darf aber auch nicht ausarten. Also.
Ich muss noch mal eine Nachfrage stellen, weil wir haben ja gerade zwei Probleme diskutiert. Also das erste Problem war das Thema Falschparken, ja, wo wir uns ja einig sind, da muss ein bisschen mehr passieren, damit das wegkommt. Da kam ein anderer Punkt auf, den ich interessant war, wo ich nochmal nachfragen würde. Du hast eben gerade gesagt, ich kann ja keinem verbieten, ein Auto zu kaufen, also muss er das ja auch irgendwo hinstellen. Mhm. Ja? Und die Überlegung habe ich bei Radfahrenden noch nie gehört. Also wenn ich mein privates Fahrrad kaufe, dann kommt niemand und stellt mir öffentlichen Raum zur Verfügung, wo ich mein Fahrrad sicher abstellen kann. Dann muss ich dafür selber sorgen. Also egal wie groß, wie teuer das Rad ist, muss ich selber dafür sorgen an der Stelle. Um mal Kurzzeitparkplätze oder Parkplätze zu finden am Hassel, hat man ja mal kurz ein paar Bügel gestellt. Das ist aber im Verhältnis zu den Autoparkplätzen deutlich geringer. Die Frage ist, wo kommt dieses, also das ist eine Frage, die ich mir immer stelle, wo kommt dieses Verhältnis dazu her, dass man glaubt, oder das geglaubt wird, so ist das vielleicht besser formuliert, dass wenn ich ein Auto habe, jemand anders dafür sorgen muss, wo ich das parke. Also gerade wenn es um meine privaten, also um mein privates Fahrzeug geht, in dem Sinne. Also, weil ich glaube, wir müssen wieder zu einer, also es gibt ja andere Länder, die das auch deutlich anders regeln, zum Beispiel, wenn man ein Fahrzeug kauft, dass man selber einen Parkplatz nachweisen muss. Und wenn man einen Rad besitzt, ist man es im Regelfall gewohnt, es entweder in den Keller, in Schuppen oder in die eigene Wohnung zu tragen. Das sind ja so die Standard, davon geht man aus. Ja, jetzt wird natürlich das Argument sein, naja, kannst du mit 1,5 Tonnen Auto nicht machen. Ja, aber das kann ja nicht die Argumentation sein, den öffentlichen Raum.
Wohnung mit Lastenaufzügen ausstatten.
Ja, also das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also gerade wenn es darum geht, Flächen, wir haben das ja gerade eben bei den Lieferzonen, du hast das ja gerade gut beschrieben, am Hasselbachplatz, wir haben ein räumliches Problem da an der Stelle, was wir irgendwie lösen müssen, und am Ende gibt es da einen Raum, der zur Verfügung steht, den man aktuell nehmen kann. Ja, also der sich anbieten würde, den umzunutzen, weil er dem fließenden Verkehr zugeführt werden könnte, ja, an der Stelle. Und das ist da, wo die Fahrzeuge parken, oder dass man eben die Lieferfahrzeuge darauf parkt, weil das ist immer so eine schwierige Situation, in der man steht, weil es macht immer so den Eindruck, als wenn es das Anrecht gäbe, ich kaufe mir ein Auto, also habe ich ein Anrecht auf einen Parkplatz. Ich glaube, ganz so ist es nicht.
Ist natürlich gesetzlich nur so verbirgt, das ist völlig richtig. Und vielleicht kam das nicht so rüber. Also wir haben es ja schlichtweg nicht drüber geredet. Also es ist meine Haltung, wo ich auch einfach sage, nee, also jemand, der sich ein Auto kauft, der muss die Möglichkeit haben, es abzustellen bei sich in örtlicher Nähe. Gleiches trifft auch tatsächlich auf Fahrradfahrer zu. Also ich weiß jetzt nicht, wie die anderen CDUler so dazu stehen, aber oder auch die anderen Parteien, die hier waren. Aber ich zum Beispiel finde, dass es viel zu wenig Fahrradbügel in der Stadt gibt. Also viel zu wenig Abstellmöglichkeiten. Und das führt ja auch, das ist ja das nächste Thema dazu, dass ständig Leute beinahe schon gezwungen sind, ihre Fahrräder an irgendwelchen Lichtmasten oder sowas anzuschließen, die dann auch mal irgendwie umkippen, weil die dafür nicht gedacht sind. Also das ist eigentlich der nächste Punkt. Da weiß ich, da hat sich die CDU in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert, vor allem nicht am Hasselbachplatz. Aber es müssen Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden, ohne Frage.
Okay. Wir biegen mal auf die Finale unseres Podcasts ein. Wir sind fast bei der Stunde. Wir wollen nicht noch das nächste längste Interview aufnehmen, nachdem wir das letzte Woche schon geschafft haben. Nehmen wir jetzt mal an, du ziehst in den nächsten Stadtrat ein. Hast du irgendwelche konkreten Einzelmaßnahmen? Vielleicht würde ich am einfachsten in deinem Wahlbereich oder auch generell gerne im Stadtbereich, wo du sagst, da würde ich rangehen und das würde ich gerne beschlossen haben oder würde ich gerne zu einer Beschlussfassung führen und dann auch in diesen 5 Jahren umgesetzt sehen.
Für ein Thema Radverkehr.
Für den Radverkehr, ja. Also nicht die dritte Empfehlung.
Ja, also für meinen Wahlbereich, ich sag's einfach mal, ich würde das umsetzen, was mich, wenn ich Radfahrer oder Scooterfahrer bin, die teilen sich ja häufig in der Regel den Verkehrsraum, was mich am meisten stört. Mich stört, wir haben es schon ein paar Mal besprochen gehabt, die sehr, sehr unglückliche bis faktisch nicht vorhandene Teilung von Geh- und Radweg, die ja auch Rechtssicherheit vor allem auch schafft, dass jemand weiß, okay, wenn mal was passiert, wer hat denn nun Schuld und nicht und wer kommt für weitere Kosten auf. Das vor allen Dingen auch da bin ich der Meinung, das kann man schnell machen, bin ich jetzt aber wieder auf objektive Zahlen angewiesen in der Zukunft, also das ist jetzt auch meine Bauchmeinung gerade, die ich eigentlich hier ablehne. Ich stelle es auch hier in der Innenstadt traurigerweise immer noch fest, wenn ich mit dem Fahrrad quasi irgendwo langfahre, ich quere eine Straße, weil da eine Einfahrt ist, dass ich dort irgendwelche Bordsteine habe, die eine Höhe haben von, weiß nicht, 3, 4, 5 Zentimetern Und das...
Auch dafür gibt es schon bestehende Beschlüsse.
Ja, ja, aber das ist mir gewahr. Aber da hat ja auch die Stadt mal geäußert, ja, wenn sie das alles umsetzen will, dann dauert es ja bis irgendwann in die 50er, 60er Jahre.
Dieses alles immer ganz
wo ich sage, also da würde ich mich tatsächlich nicht drauf ausruhen. Also es ist für mich jetzt nicht eine Herangehensweise zu sagen, okay, wir haben den Beschluss mal vor 10 Jahren irgendwann gefasst und wir gucken mal, dass wir ihn in den nächsten 30, 40 Jahren umsetzen. Weil wir dort, wir machen es erst zu dem Zeitpunkt, weil wir dort in die nächste Straßenbaumaßnahme planen. Weil das sind alles Punkte, wo ich sage, das ist einfach Verkehrssicherheit und das wäre was, eine vernünftige Beschilderung herstellen, die nicht verwirrt für die Radfahrer, was die Beschilderung angeht, ist ja nun mal die Stadt da auch mit dem Boot und ja, ich weiß, aber grundlegend und ja, das wäre das, was ich anstreben würde. Genauso, ich hatte es schon erwähnt, ich würde mich ganz gerne dafür einsetzen, dass wir hier in der konkreten Innenstadt mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder haben. Ganz konkret, an manchen Orten sind wir schon gut unterwegs, muss man sagen. Also gibt ja zum Beispiel Abschnitte vom Nordteil des breiten Weges, wo ich sage, egal wo ich da einkaufen will, da kommen alle 20, 30 Meter kommen da Fahrradbügel. Ob die jetzt in der Masse ausreichend sind, ist immer eine andere Frage, aber es ist schon mal da. Und genauso vorm Neubau der SWM, da ist ja auch ein bisschen was gekommen. Aber wiederum, wenn ich in den südlichen Bereich der Innenstadt gucke, da finde ich es noch sehr, 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 sehr überschaubar. Ganzer Bereich der Hegelstraße zum Beispiel finde ich total traurig. Faktisch muss ich mein Fahrrad da immer an irgendwelchen Zäunen anschließen, die da zu irgendwelchen Häusern gehören. Das wäre was ich konkret angehen wollen würde. Und wie gesagt, genauso, es wurde ganz am Anfang mal gesagt, ich würde vor allen Dingen ganz gern innerparteilich bei mir, innerfraktionell und darüber hinaus eine kleine Mediatorrolle annehmen, weil wir haben es heute gemerkt, selbst ich kann mich nicht völlig davon freimachen, dass ich gewisse Sachen wie dritte Elfquerung, dass ich die sage, ja, das ist halt unser Urthema und da glaube ich halt auch dran. Und weil ich da denke, dass im Thema Radverkehr, weil es ja auch sehr emotional sein kann, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass ich da bei mir in der Partei und vielleicht darüber hinaus ein bisschen vermitteln kann.
Wir würden uns doch freuen. Also von unserer Seite aus.
Ja, dann denke ich, wenn du in den Stadtrat einziehen wirst, wäre das vielleicht eine andere CDU-Fraktion, als wir in den letzten Jahren erlebt haben. In dem Sinne wünschen wir dir, wie allen anderen Kandidaten, natürlich bei der Wahl viel Glück und bedanken uns für deine Zeit.
Vielen Dank, ich bedanke mich für die Einladung und ich hatte es gesagt, ich komme im Erfolgsfall gerne wieder.
Wir freuen uns drauf, also wir werden das Angebot auf jeden Fall annehmen, weil da gibt es sicherlich noch viele Sachen, die man diskutieren kann.
Gut, dann verabschieden wir uns und damit tschüss.
Tschüss.